Ich freue mich, euch alle zu sehen. Begrüße auch die, die wir nicht sehen, aber die uns sehen. Und wünsche mir und uns allen, dass der Heilige Geist sein Licht auf das Wort fallen lässt, was wir jetzt betrachten wollen. Unser Predigtthema heute ist die dritte Engelsbotschaft, wie sie auch in Offenbarung 14 steht. Es ist die letzte Botschaft, ihr Lieben, die Gott einmal an die ganze Menschheit richten wird, bevor unser Herr wiederkommt. Ich weiß, dass das eine kühne Aussage ist, aber das prophetische Wort der Bibel sagt uns das so. Allein aus diesem Grund hat Gott, denke ich, die Adventbewegung ins Leben gerufen, um allen Menschen auf dieser Erde diese drei Endzeitbotschaften verkündigen zu lassen. Die Offenbarung beginnt dementsprechend mit einer besonderen Seligpreisung. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Die erste Engelsbotschaft enthält bekanntlich das ewige Evangelium von der Liebe Gottes und dem wunderbaren Angebot der Versöhnung an alle Menschen durch das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Also die frohe Botschaft der Erlösung für alle, die daran glauben. Ergänzt mit dem besonderen Hinweis Gottes ebenfalls an alle Menschen, dass wir seit 1844 bereits in der ersten Phase des Endgerichtes Gottes leben. Gott möchte also unsere Weltzeit der Sünde zum Abschluss bringen. So wie uns der Prophet Daniel in den Kapitel 7 und 8 das schildert. Niemand unter den großen Kirchen verkündigt heute diese Botschaft. Die Botschaft des Gerichtes mit dem damit verbundenen Ende der Gnadenzeit. Im Gegenteil, die Kirchen verkündigen den Menschen das Kommen eines tausendjährigen Friedensreiches auf dieser Erde. Das ist aber nicht Gottes Plan. Die besondere Weissagung Daniels in Kapitel 8, Vers 14 von den 2300 prophetischen Abenden und Morgen bzw. Jahren, wonach das Heiligtum wieder gereinigt werden soll, gemeint ist damit eben die Stunde des Gerichts, wie wir heute wissen, blieb viele Jahrhunderte unverstanden. Weshalb? Der Engel Gabriel gab Daniel am Ende seines langen Lebens dazu den Auftrag. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dieses Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Diese sogenannte letzte Zeit für die Entsiegelung des Buches Daniel war nun auf der Uhr Gottes Anfang des 19. Jahrhunderts gekommen, wo überall auf der Welt gläubige Christen durch das Studium des prophetischen Buches Daniel zu dieser Erkenntnis des Endes unserer Zeit kamen. Mit ihrem neuen Verständnis der Weissagungen Daniels erschloss sich ihnen nun auch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Und hier vor allem das Kapitel 14 mit den drei Engelsbotschaften, um die ganze Menschheit auf das baldige Kommen Jesu mit dem Ende unserer Menschheitsgeschichte auf dieser Erde vorzubereiten. Der Inhalt dieser göttlichen Botschaften hat letztlich eine globale Konsequenz, die jeden Menschen auf unserer Erde betrifft. Denn es geht immerhin um das Ende unserer bekannten Menschheitsgeschichte auf unserer Erde. Und davon ist letztlich jeder Mensch betroffen. Diese Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts war gleichzeitig, wie schon erwähnt, auch der Beginn der Adventbewegung, die schließlich 1863 zur Gründung unserer Freikirche der Siebentagsadventisten führte. Im Wesentlichen deshalb, weil die Adventgläubigen damals in ihrer überwiegend protestantischen Hausgemeinden mit der Adventbotschaft auf Ablehnung stießen. Ähnlich wie Luther und die anderen Reformatoren, die alle gläubige Katholiken waren, zu ihrer Zeit kein Verständnis für das wunderbare Evangelium von der Gerechtigkeit aus dem Glauben an Christus in der römischen Kirche fanden. Übrigens ging es den Jüngern Jesu nach der Kreuzigung und Himmelfahrt nicht anders. Man schloss sie damals aus der jüdischen Gemeinde aus, weil sie weiter die frohe Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus verkündigten. Der dritte Teil nun der ersten Engelsbotschaft und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen, enthält eine deutliche Aufforderung, den Schöpfergott anzubeten, wie ihn uns der Schöpfungsbericht der Bibel schildert. Dass Gott in 6 Tagen Himmel und Erde gemacht hat und am 7. Tag am Sabbat ruhte und diesen Tag segnete und heiligte. Die meisten Adventgläubigen damals waren, wie eben erwähnt, überwiegend Christen in den verschiedenen protestantischen Kirchen, die alle traditionsgemäß den Sonntag heiligten. Ihre neue Erkenntnis, dass in den 10 Geboten aber nicht der erste Tag der Woche, also der Sonntag, sondern vom 7. Tag der Woche, dem Sabbat, gesprochen wird, war ein weiterer Stein des Anstoßes, den die meisten protestantischen Kirchen nicht akzeptieren wollten. Hier war die Tradition, die die römisch-katholische Kirche mit dem Sonntagsgesetz in der Gründungszeit zur Zeit von Kaiser Konstantin geprägt hat, einfach stärker als die Botschaft der Bibel. Gerade erst vor kurzem, am 7. März in diesem Jahr, beging Rom und der größte Teil der Christenheit das 1700-jährige Jubiläum des ersten Sonntagsgesetzes des römischen Kaisers Konstantin vom 7. März 321 nach Christus, worin die Menschen zur Arbeitsruhe am Sonntag, dem ehrwürdigen Tag der Sonne, wie es im Dekret heißt, aufgefordert wurden. Weil die Bibel nichts von einer Veränderung der 10 Gebote von Sabbat auf Sonntag erwähnt, wurde erst später durch die römisch-katholische Staatskirche Kraft ihrer göttlichen Autorität, wie sie meint, die Veränderung von Sabbat in Sonntag mit der Auferstehung Jesu begründet. Einen biblischen Hinweis gibt es dafür aber nicht. Zumal auch Jesus und die Apostel und die ersten Christen ausschließlich den 7. Tag der Woche, den Sabbat nach der Schrift, heilig hielten und nicht den Sonntag. In der Bergpredigt bestätigt Jesus uns mit klaren Worten, dass eher Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur ein Tüttel oder ein Buchstabe vom heiligen und unveränderlichen Gesetz Gottes verändert werden darf und kann. Die Tatsache, dass die ganze Christenheit, oder wir könnten heute auch sagen, die ganze Menschheit etwas anderes tut, zeigt die Macht der jahrhundertealten Tradition, die man nicht bereit ist aufzugeben, selbst wenn sie falsch ist. Was vielleicht noch schlimmer ist, ist die Tatsache, dass Rom überhaupt nicht bestreitet, dass der Sabbat der siebte Tag der Woche ist und damit nach dem Gesetz der 10 Gebote der biblische Ruhetag. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Und in jedem katholischen Katechismus schreibt, dass die katholische Kirche bzw. der Papst Kraft der ihm von Gott verliehenen Autorität diese Veränderung des biblischen Ruhetages von Sabbat auf Sonntag autorisiert hat. Der Sonntag, obwohl heidnischen Ursprungs, dem ehrwürdigen Tag der Sonne, wie es im Dekret heißt, ist ein Kind der katholischen Kirche, aber nicht der Bibel. Gemäß dem reformatorischen Grundsatz sola scriptura ist allein die Bibel Grundlage unseres Glaubens und nicht die römische Kirche. Denn damit stellt sie sich nun über Gott und auch über die Bibel. Denn Gott selbst hat die 10 Gebote mit eigener Hand geschrieben als den heiligsten Teil der Bibel. Und nur Gott dürfte sie ändern und kein Mensch. In der zweiten Engelsbotschaft wird uns nun bestätigt, sie ist gefallen. Sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, und hat mit dem Zorneswein ihrer Unzucht getränkt alle Völker. Gemeint sind damit vor allem die von den liberalen Kirchen unserer Zeit vorgenommenen Veränderungen des Evangeliums im Sinne des heute weit verbreiteten Wohlfühlevangeliums. Christus hat das Gesetz Gottes am Kreuz erfüllt. Damit hat es für uns keine Bedeutung mehr. Wir können auch als Christen unser Leben so weiterführen wie bisher. Somit wird heute eine angenehme Erlösung in unseren Sünden und nicht von unseren Sünden verkündigt. Friede, Friede, es hat keine Gefahr. Gottes Plan mit dem ewigen Evangelium ist aber ein ganz anderer. Nicht nur Vergebung unserer Sünden schenkt uns Jesus, sondern Gott will auch unser Leben verändern. Durch das Wunder einer Wiedergeburt im Heiligen Geist, so wie es Jesus Nikodemus erklärt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Eben durch das Wirken des Heiligen Geistes und einer völligen Übergabe unseres Lebens an Jesus Christus. Denn nur dann können wir ins Reich Gottes kommen, sagt uns Jesus. Denken wir an die 5 törichten Jungfrauen im Gleichnis Jesu, die alle getaufte Christen und Gemeindeglieder sind, und doch einmal vor verschlossener Tür stehen werden. Und aus dem Mund Jesu hören müssen, ich kenne euch gar nicht. Weil sie diese geistliche Wiedergeburt, von der die Bibel spricht, nicht erfahren haben. Dem Widersacher Gottes, dem Drachen, der alten Schlange, die da heißt Teufel und Satan, ist es gelungen, heute sogar im christlichen Gewand zu erscheinen und den vom ewigen Evangelium und dem heiligen Gesetz Gottes abgewichenen liberalen Kirchen unserer Zeit den Menschen einen anderen Weg der Erlösung und einen anderen Tag der Anbetung als göttliche Wahrheit darzustellen und sie damit zu täuschen und irre zu führen. Da die Menschen Gottes Wort nicht mehr lesen und studieren, erkennen sie die Täuschung nicht. Im Grunde ist es nicht viel anders, als es ihm schon am Anfang noch im Paradies gelang, durch das Medium der Schlange unsere ersten Eltern Adam und Eva zu täuschen und sie dadurch von Gott zu trennen. Oder wie es ihm noch vor der Erschaffung der Erde im Himmel gelang, ein Drittel der Engel Gott abschwänzig zu machen. Ebenfalls durch Täuschung und Lüge. Doch nun zur dritten Engelsbotschaft, die ja heute im Wesentlichen unser Thema ist. Sie enthält die deutlichste Warnungsbotschaft, die Gott jemals uns Menschen gegeben hat. Und ein dritter Engel folgte ihnen nach und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Mahlzeichen an seine Hand oder an seine Stirn, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt mit Gnade eingeschenkt ist, in den Kelch seines Zorns. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt, hier ist Geduld der Heiligen, hier ist Standhaftigkeit der Heiligen, hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Glücklicherweise, möchte ich sagen, ist diese Warnungsbotschaft des dritten Engels noch nicht Wirklichkeit geworden. Das heißt, die Umstände, die diese Botschaft schildert, sind noch nicht eingetreten. Niemand unter uns Menschen hat heute schon das Mahlzeichen des Tieres oder seines Bildes angenommen, obwohl wir bereits verschiedene Entwicklungen in den Bereichen von Politik und Religionen unserer Welt von heute erkennen können, die bereits darauf hinweisen. Es werden in naher Zukunft Entwicklungen eintreten, so sagt es uns das prophetische Wort der Bibel, beschleunigt durch weltweite Krisen und Katastrophen von bisher in nicht gekanntem Ausmaß, die dazu beitragen werden, dass man im Rahmen einer neuen Weltordnung und Weltreligion uns Menschen per Gesetz oder Notstandsverordnung, wie wir das mit Corona ja schon kennen, zwingen werden, von Menschen gemachten Gesetzen mehr zu gehorchen als dem Wort Gottes. Aus dem prophetischen Wort der Bibel wissen wir, dass dabei der Sabbat als das ewige Siegel und Zeichen Gottes als unser Schöpfer und Erlöser auf der einen Seite und der Sonntag als der von Menschen gemachte Tag der Anbetung, die Bibel nennt ihn das Mahlzeichen des Tieres, eine besondere Rolle spielen wird. Sozusagen als Prüfzeichen der Treue für die eine oder die andere Seite. Ähnlich wie es am Anfang unserer Menschheitsgeschichte im Garten Eden mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen schon einmal der Fall war. Wahrheit und Irrtum werden aufeinander prallen, so dass alle Menschen davon betroffen sind und sich entscheiden müssen. Gott wird bei dem auf uns Menschen zukommenden weltweiten Konflikt, den der Böse vorantreibt, nicht tatenlos zusehen. Die Propheten Jesaja und Joel im Alten Testament und Johannes in der Offenbarung schildern uns, dass Gott vorhat, das Pfingstwunder vom Anfang der christlichen Gemeinde zum Ende kurz vor seinem Wiederkommen zu wiederholen. Was bedeutet das? Gott wird die Menschheit also nicht ungewarnt in die letzten 7 Plagen gehen lassen, von der die Bibel spricht. Jeder Mensch wird Wahrheit und Täuschung erkennen und muss sich entscheiden, auf welcher Seite er stehen will. Das zweite Pfingstwunder wird mit einem weltweiten Ausmaß und einer göttlichen Machtfülle geschehen, wie die Menschen es noch nie erlebt haben. Ellen White schreibt, dass die dritte Engelsbotschaft, also unser heutiges Predigtthema, dann durch die Macht des Heiligen Geistes zu einem lauten Ruf anschwellen wird und mit großer Kraft allen Menschen auf dieser Erde verkündigt werden wird. Ich denke, dass Jesus im Gleichnis der 10 Jungfrauen an genau diese Situation dachte, als er sagte, zur Mitternacht ward ein lauter Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Wie das erste Pfingsten sich in der damals noch kleinen Schar der christlichen Urgemeinde kundtat, wird es auch wieder am Ende bei den Gläubigen in der ganzen Welt der Fall sein. Als der Pfingsttag gekommen war, schreibt Lukas in der Apostelgeschichte, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Johannes ringt in der Offenbarung geradezu mit Worten, um das weltweite Ausmaß der erneuten Ausgießung des Heiligen Geistes kurz vor dem Ende der Gnadenzeit darzustellen. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, schreibt er. Der hatte große Macht und die ganze Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz und von seiner Herrlichkeit. Er meint damit die Ausgießung des Heiligen Geistes kurz vor dem Kommen Jesu. Beim zweiten Pfingsten, wo der Heilige Geist in machtvoller Weise über die treue Gemeinde der Endzeit kommen wird. Gemeint ist der Teil der Gemeinde Laodicea von heute, der Jesu Aufforderung zur Umkehr folgen wird. Beziehungsweise die 5 klugen Jungfrauen im Gleichnis Jesu oder die 144.000, wie sie uns in Offenbarung 14, Vers 12 geschildert werden. Hier ist Geduld. Hier ist Standhaftigkeit, hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Es sind jene Treuen, die trotz gewaltigen Widerstandes nicht mehr kaufen und verkaufen zu können und sogar der Androhung der Todesstrafe ausgesetzt zu sein, mit großer Geduld und Standhaftigkeit festhalten an Gottes unveränderlichem Gesetz und am Glauben Jesu. Sie werden wie Jesus als Mensch auf dieser Erde sagen, dein Wille, mein Gott, tue ich gern. Dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Warum lässt Gott das noch einmal geschehen? Wie damals am Anfang der christlichen Urgemeinde mit der Ausgießung des Heiligen Geistes in Fülle. Die letzte Schar der Gläubigen, der Treuen, wird in der Vollmacht des Heiligen Geistes das nach menschlicher Tradition veränderte Evangelium und veränderte Gesetz Gottes, wie wir es eben erwähnt haben, als Täuschung und Irrtum vor allen Menschen darstellen oder besser bloßstellen, mit der Folge, dass Gottes Volk, was sich heute noch in Babylon befindet, also den abgefallenen Kirchen dieser Welt, herausgerufen wird. Deshalb wird es ein zweites Pfingsten geben. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht hinaus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden und nicht etwas empfangen von ihren Plagen. Das ist dann Gottes letzte Botschaft an uns Menschen, bevor unser Herr kommt. Ich denke, dass es dann nicht nur 3000 an einem Tag sein werden, die kommen, sondern viele Millionen, die diesmal Gottes Stimme erkennen und Babylon verlassen werden, ohne an die Folgen für ihren Besitz, ihren Arbeitsplatz oder ihren Namen oder ihre Familientradition zu denken. Sie werden dem Ruf Gottes folgen und werden kommen. Sie wissen, dass es Gottes letzte Aufforderung ist, bevor Gottes Gerichte mit den letzten 7 Plagen eine Menschheit in Auflehnung gegen Gottes Gesetz der Liebe treffen wird. Die dritte Engelsbotschaft endet mit dem Vers 12: Hier ist Geduld, hier ist Standhaftigkeit der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Trotz der auf die Gemeinde der Treuen zukommenden Bedrängnis, nicht mehr kaufen und verkaufen zu können, wird es zum Schluss eine Schar von Gläubigen geben, die aus Liebe zu Jesus festhalten an Gottes heiligem Gesetz und am Glauben Jesu. Sie wissen, dass es die letzte Botschaft Gottes ist an uns Menschen und dass es keine weitere Gnadenbotschaft mehr geben wird. Als Christus 1844 seinen Abschlussdienst für uns Menschen mit dem Untersuchungsgericht oder der Stunde des Gerichts im himmlischen Allerheiligsten beginnt, und das ist jetzt wichtig für uns zu verstehen, ihr Lieben, sieht Johannes in Kapitel 11 der Offenbarung den Tempel Gottes aufgetan. Er schreibt darüber: Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes mit den 10 Geboten wurde sichtbar. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Was bedeutet das, was Johannes hier sehen durfte? Johannes sieht hier im Himmel zur Zeit der 7. Posaune, also zur Zeit der Stunde des Gerichts 1844, die Lade des Bundes mit den unveränderten 10 Geboten Gottes, dem heiligsten Teil der ganzen Bibel. Was will Gott uns damit sagen? Wir dürfen mit Johannes erkennen, dass das göttliche Original der 10 Gebote nicht verändert wurde, wie es Rom behauptet, sondern der 7. Tag der Woche, der Sabbat, der von Gott geheiligte und gesegnete Tag ist. Und es keine biblische Legitimation für die Veränderung von Sabbat in Sonntag gibt. Sonst hätte Gott Johannes eine solche Veränderung gezeigt. Das himmlische Original der 10 Gebote ist nicht verändert worden, so wie Rom es der ganzen Welt verkündet. Der Sabbat ist das ewige Zeichen der Autorität Jesu als unser Schöpfer und Erlöser. Deshalb war und ist wohl auch das im Interesse des Gegenspielers, dieses Zeichen der göttlichen Autorität Jesu zu zerstören. und uns Menschen zu nehmen. Deshalb wird der Sabbat im Endzeitkonflikt zwischen Wahrheit und Irrtum einmal das besondere Prüfzeichen der Treue sein. In Verbindung mit der Entsiegelung des Buches Daniel Anfang des 19. Jahrhunderts und dem neuen Verständnis des letzten Buches der Bibel, die Offenbarung, und hier besonders des Kapitel 14 mit den drei Engelsbotschaften, erkannten die Adventgläubigen damals zum ersten Mal, dass Gott nicht den ersten Tag der Woche gesegnet und geheiligt hat, also den Sonntag, sondern den siebten Tag der Woche, den Sabbat. In Verbindung mit der Aufforderung in der ersten Engelsbotschaft, den Schöpfer Gott anzubeten, und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und die Wasserbrunnen, erkannten die Pioniere der Adventbewegung die Bedeutung des Sabbats als das ewige Siegel Gottes und den Konflikt mit dem Mahlzeichen des Tieres, also dem falschen Sabbat, in der letzten Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, der noch auf uns zukommen wird. Sie erkannten, wie der Widersacher Gottes uns Menschen in eine falsche Anbetung geführt hat. Die drei Engelsbotschaften, die allen Völkern dieser Erde verkündigt werden sollen und alle Menschen auffordern, betet an den, der gemacht hat Himmel, Erde und die Wasserbrunnen, also den Schöpfergott, endet in Vers 12 mit einem Blick auf eine Schar von Menschen, die trotz erheblichen Widerstandes bereit sind, die Gebote Gottes zu halten. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Allein das vierte Gebot weist uns bekanntlich direkt zum Schöpfer. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Ich sagte einleitend, glücklicherweise ist die dritte Engelsbotschaft mit der Warnung Gottes an alle Menschen noch Zukunft, weil die Umstände noch nicht eingetreten sind und der weltweite Konflikt zwischen Wahrheit und Irrtum noch nicht da ist. Also der mittels einer weltweiten Gesetzgebung auf alle Menschen einmal ausgeübte Zwang, menschlichen Geboten mehr zu gehorchen als Gottes Gesetz und der Androhung, nicht mehr kaufen und verkaufen zu können, beziehungsweise sogar zum Tode verurteilt zu werden, als die eine Seite. Und auf der anderen Seite Gottes Warnungsbotschaft. So jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der soll von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt mit Gnade eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch. Auf der einen Seite drohen zivile Strafen und schließlich sogar die Todesstrafe für alle, die nicht den Gesetzen von Staat und Kirche folgen. Und auf der anderen Seite Gottes Warnungsbotschaft, dem heiligen Gesetz Gottes zu folgen, einschließlich des Sabbats, mit der Androhung von Gottes Zorn ohne Gnade für alle, die nicht dazu bereit sind. Das wird einmal der letzte Konflikt sein, der auf uns alle zukommt. Wer sich gegen Gottes Gesetz entscheidet und bereit ist, menschlichen Geboten mehr zu folgen als den Geboten Gottes, empfängt das Mahlzeichen des Tieres und verfällt dem Zorn Gottes mit den letzten sieben Plagen. Doch das wird nicht geschehen, ihr Lieben, ohne dass jeder Mensch die Aufklärung über die göttliche Wahrheit empfangen hat. Es gibt heute noch viele Menschen, die niemals die Gelegenheit hatten, die besondere Wahrheit der drei Engelsbotschaften für diese Zeit zu hören. Gott wird dafür sorgen, dass sie es hören und sich dann entscheiden können. Gott ist gnädig und will retten und nicht zerstören. Aber wir müssen auch wissen, dass Gottes Gnadenzeit einmal endet. Wer sich für die Treue zu Gott und zu seiner Wahrheit entscheidet, empfängt das Siegel Gottes und steht unter Gottes vollkommenen Schutz, den letztlich niemand antasten darf. Die drei Engelsbotschaften und hier besonders die dritte Engelsbotschaft hat die Aufgabe, das Volk Gottes in der ganzen Welt für diesen Konflikt zwischen Wahrheit und Irrtum vorzubereiten. Wenn dieser religiöse Zwang einmal auf alle Menschen dieser Erde ausgeübt werden wird, dann wird Christus mit seinem zweiten Kommen in Macht und Herrlichkeit eingreifen, so wie der Prophet Daniel es schon zu seiner Zeit sehen durfte. Er schreibt, zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Gottes Wort enthält Hoffnung und Zuversicht für uns und bestätigt denen, die Gottes Geboten und seinem ewigen Evangelium vertrauen, dass sie am Ende auf der Seite des Siegers stehen werden. Und der heißt Jesus Christus. Heute ist noch Gnadenzeit. Und es gibt für uns alle die persönliche Einladung, siehe, ich stehe vor der Tür deines Herzens und klopfe an. Wer meine Stimme hören wird und mir die Tür auftun wird, zu dem will ich einkehren und des Freundes Mahl mit ihm halten und er mit mir. Gemeint ist die Stimme des Evangeliums. Lasst euch versöhnen mit Gott. In diesem Sinne möchte ich schließen mit einem Wort Josuas, was hoffentlich alle einmal sagen werden. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen, egal was auf uns zukommt. Mögen wir das alle einmal sagen. Gottes Wort zeigt uns deutlich, dass wir in der letzten Zeit der Menschheitsgeschichte leben. Die drei Engelsbotschaften wollen uns darauf vorbereiten. Deshalb sind sie so wichtig für unsere Zeit. Leider werden sie auch bei uns nur noch selten verkündigt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.